Sie hören jetzt gleich die Predigt von Kassel-Mönchenberg.
Ich kenne viele Menschen, die ich mag. Einer davon ist Tim Baumann, der ist heute auch hier. Und Tim, bist du irgendwo hier? Da hinten, okay. Also, und der Tim fragte mich vor dem Gottesdienst, worum geht es in der Predigt? Habe ich gesagt, um Weisheit. Oh, sagt er, das ist gut, da fehlt mir viel. Und dann habe ich gesagt, das alleine ist schon ein Kennzeichen, dass du weise bist. Ich lese uns mal vor aus Epheserbrief 5, ab Vers 15. So seht nun sorgfältig darauf, wie ihr euer Leben führt, nicht als Unweise, sondern als Weise. Und kauft die Zeit aus, denn es ist böse Zeit. Werdet nicht unverständig, sondern versteht, was der Wille des Herrn ist. Sauft euch nicht voll Wein, woraus ein unordentliches Wesen folgt, sondern lasst euch vom Geist erfüllen. Ermuntert einander mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern, singt und spielt dem Herrn in euren Herzen und sagt Gott Dank, dem Vater, alle Zeit für alles im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Ihr lieben Mitchristen, ich bitte euch herzlich, gebt euren Verstand nicht an der Garderobe ab. Glaube macht nicht dumm, auch nicht naiv oder weltfremd. Zumindest sollte es nicht so sein. Es gibt sicherlich auch Christen, die der Glaube unvernünftig macht. Christen, die vielleicht sagen, ich bin ein Kind Gottes, ich muss mich um gar nichts mehr kümmern und die Vernunft an den Nagel hängen. Was muss ich fleißig sein und arbeiten, der Herr wird mich versorgen. Was muss ich an mir arbeiten, der Herr nimmt mich auch so an. Was brauche ich eine Therapie? Gott ist mein Therapeut. Einen besseren gibt es doch gar nicht. Was soll ich fürs Alter vorsorgen? Ich habe doch einen großen Gott, der wird sich schon um mich kümmern. Das sind ja nur kleine Beispiele. Aber wie anders redet die Bibel von Weisheit? Weisheit, das sind nicht gute Schulnoten. Man kann einen guten Durchschnitt haben und nicht weise sein. Weisheit hat auch nicht mit Intelligenz unbedingt zu tun. Weisheit ist Lebensklugheit. Wer weise ist, der ist klug. Und darum kann er das Leben bestehen. Der lebt gesund, fröhlich, in Ruhe mit sich selbst, mit anderen Menschen, seine Beziehung, mit der Welt, mit der Umwelt, im Beruf. Wer all das gut leben kann, gut gestalten kann, der ist weise. Und das wünscht sich Gott. Für uns. Das wünscht er sich für uns. Weisheit ist etwas, das entwickelt sich. Darum, wenn jemand sagt, da fehlt mir noch viel, hat er immer recht. Die Weisheit ist nie fertig. Das Leben verändert sich. Die Herausforderungen verändern sich. Es gibt neue Informationen, neue Entdeckungen oder sonst etwas. Weisheit lernt dazu und stellt sich auf neue Dinge ein. Weisheit sucht auch nach Regeln, nach irgendetwas, was sich bewährt hat, was man irgendwie weitergeben kann. Das haben viele erlebt. Wenn du das auch so machst, wirst du das wahrscheinlich ähnlich erleben. Wer sich früh bewegt, ist auch im Alter beweglich. Das wäre so ein Weisheitssatz. Das kann man tun und danach leben, mit oder ohne Abitur oder so. Da muss man nicht viel Verstand haben, aber klug sein. Oder der berühmteste Weisheitssatz der Bibel wahrscheinlich, Sprüche 26, Vers 27, wer anderen eine Grube gräbt, fällt selber rein. Also wer anderen eine Falle stellt, wer irgendwie taktiert, um die anderen bloßzustellen und schlecht zu machen oder so, am Ende trifft es dich selber. Das haben schon so viele erlebt. Weisheit lernt aus Erfahrungen, aus eigenen, aus Erfahrungen von anderen, hat mit Vernunft, mit Klugheit zu tun, damit zuhören zu können. Und trotzdem weiß Israel, das Alte Testament, dass der Ursprung aller Weisheit in Gott liegt. Gott ist nicht unvernünftig. Gott ist nicht unweise. Gott steht nicht irgendwie dem Leben als etwas gegenüber, wo man sagt, normalerweise würden wir Menschen ja das so und so erkennen, aber Gott sieht das alles völlig anders. Nee, der Ursprung aller Weisheit, aller Erkenntnis liegt in Gott. Gott zu fürchten, Gott zu ehren, Gott in den Mittelpunkt stellen, das ist der Anfang aller Weisheit. Also wenn wir mal jemanden kennenlernen, wir haben den Eindruck, der ist ziemlich faul oder der ist ziemlich stolz oder der ist ziemlich naiv und begründet das irgendwie mit seinem Glauben, das muss nicht unbedingt etwas mit seinem Glauben zu tun haben. Auch der Verstand ist von Gott, meiner, und auch der Verstand von anderen Menschen. Es gibt Christen, die meinen, in Teilen auf die Weisheit der Welt verzichten zu können. Ich habe mal eine Predigtwerkstatt gemacht für Laien. Und unter anderem gab es da so eine Passage, da habe ich wirklich ganz einfache Grundregeln der Rhetorik dargestellt. Dazu gehört meinetwegen, dass man eher in kurzen Sätzen redet als in langen Sätzen. Dass man eher verbal redet als nominal. Dass man auch mal Schnelligkeit und Betonung wechselt und nicht eintönig redet. Dass man die Menschen auch mal anguckt. Dass man natürlich redet, eine Sprache versucht zu reden, die man sonst auch redet. Dass man auch ich sagt und nicht immer nur Mann. Und einer der Teilnehmer sagte, das bräuchten wir alles nicht als Christen. Wir hätten ja den Heiligen Geist, das sei sogar gefährlich. Weil mit der Rhetorik würde man Menschen manipulieren. Und er sagte dann auch, dass er darum auch keine anderen Predigten lesen würde, sondern auf den Geist achtet, auch seine Predigten nicht ausformuliert, weil der Geist ihn dann führen soll. Und ich habe gedacht, ich glaube, ehrlich gesagt, das ist dir einfach alles zu schwer. Das ist dir zu kompliziert. Das willst du nicht an dich heranlassen. Du willst so bleiben, wie du bist und nicht dazulernen. So seht nun sorgfältig darauf, wie ihr euer Leben führt. Nicht als Unweise, sondern als Weise. Sorgfältig, da steht das griechische Wort akribos. Also ihr Lieben, lasst uns akribisch darauf achten, klug zu leben. Akribisch, in den verschiedensten Lebensbereichen, nicht nur so ganz oberflächlich. Wie wir mit unserem Körper umgehen, als Beispiel. Wie wir mit unserer Zeit umgehen, wie wir den Tag einteilen, wie wir mit Menschen umgehen, die wir lieben, wie wir mit Menschen umgehen, die wir zu tragen haben, die irgendwie, denen wir gerne aus dem Weg gehen würden, wie wir mit unserem Geld umgehen oder mit unserem Mundwerk. Seid weise, nehmt das ernst, überlegt das. Drei Konsequenzen nennt Paulus hier in Epheser 5, drei Nebensätze, drei Partizipien sind das im Griechischen, wie sich die Weisheit auswirkt. Zuerst sagt er, wer weise ist, der kauft die Zeit aus, dann der versteht, was Gottes Wille ist und zuletzt der lässt sich vom Heiligen Geist erfüllen. Also das Erste, wer weise ist, der kauft die Zeit aus, denn es ist böse Zeit. Ist Zeit denn böse? Zeit ist doch ein Geschenk Gottes oder jede Minute, jeder Tag ist doch ein Geschenk Gottes. Wie meint er das hier? Warum ist Zeit böse? Zeit ist eine umkämpfte Zeit und die vergeht. Die können wir nicht festhalten, können wir nicht sparen oder wiederholen. So, morgen kommt das Murmeltier und der Tag war so schön, ich mache ihn einfach nochmal heute. Geht leider nicht im realen Leben. Ja? Jeder Tag, jede Stunde, jede Minute im Grunde muss jetzt gelebt werden, dann ist sie weg. Also lebe bewusst. Überleg dir, wie du diese Zeit füllst, denn sie ist gleich weg. Nutz die Zeit mit deinen Möglichkeiten. Unser Leben ist wie ein Marktplatz, ja, mit lauter Ständen. Da kann man ganz viel kaufen und die Währung, die wir haben, das ist unsere Zeit. Jeder hat sein Kontingent. Manche haben 30 Jahre, manche 60, manche 90 Jahre. Zeit. Wie gibst du sie aus? Lebe bewusst. Kauf die Zeit aus. Überlege, was du damit machst. Im Griechischen gibt es zwei Worte für Zeit. Das eine ist Chronos. Chronos ist die Zeit, wie sie vergeht, wie man sie an der Uhr ablesen kann oder im Kalender ablesen kann. Schon alleine diese Zeit richtig zu nutzen, braucht Weisheit. Mal angenommen, du arbeitest 50 Stunden die Woche. Schon recht viel, oder? Weiter mal angenommen, du schläfst 50 Stunden die Woche, das ist auch viel. Ja, macht wahrscheinlich keiner von uns so 8 Stunden oder über 8 in der Nacht. Dann bleiben immer noch 68 Stunden über jede Woche in deinem Leben. Mehr als du arbeitest, mehr als du schläfst, das machst du mit der Zeit. Sitzt du vorm Computer, hast das Handy in der Hand, guckst du Fernsehen, übernimmst du irgendwie Verantwortung, besuchst du Menschen, rufst du Menschen an, bist du stille vor Gott, betest du 68 Stunden jede Woche, aber hallo, was machst du damit? Man kann ja ganz schnell sagen, ich habe keine Zeit. Das kann jeder von uns sagen. Im Grunde ist das nicht ganz ehrlich, denn wir haben alle genauso viel Zeit. Es ist ja nicht jemand von uns, der sagen könnte, ich habe immer nur einen 18-Stunden-Tag. 4, 6 Stunden habe ich gar nicht, wie du sie hast. Stimmt nicht. Wir haben alle genauso viel Zeit. Man müsste ehrlicherweise sagen, dafür habe ich keine Zeit. Dafür nehme ich mir keine Zeit. Da ist meine Zeit mir zu wertvoll für, das will ich nicht. Denn du hast die Wahl, tatsächlich. Wer schreibt denn dir vor, wie du diese mindestens 68 Stunden jede Woche verbringst? Was machst du damit? Du hast die Wahl. Kairos, das ist das zweite Wort für Zeit. Chronos, also die Zeit, wie sie vergeht. Jede Minute hat 60 Sekunden. Du kannst auf deine Uhr gucken, jetzt und morgen, heute Nachmittag, heute Nacht, kannst du aufwachen, immer so. Jede Minute sind 60 Sekunden. Chronos. Kairos ist die gefüllte Zeit und da kann jede Minute anders sein. Wenn du dann nachts aufstehst und guckst eine Minute auf die Uhr, kann das viel länger sein, als wenn du es jetzt machst. Ja? Da gibt es manchmal einen Tag, eine Stunde, eine Minute, eine Begegnung, das ist ein Chronos, eine Zeit, eine Gelegenheit, die kommt nie wieder. So nie wieder. Die hast du jetzt und morgen nicht mehr, dann ist vorbei. Vielleicht ist heute der Kairos, bei der Nachbarin zu klingeln, weil sie heute Zeit hat und Erdbeerkuchen. Und morgen ist er aufgegessen. Wenn ich dann morgen klingeln würde, bekäme ich keinen Kuchen mehr. Habe ich den Kairos verpasst. Vielleicht ist heute der Moment, mit meinem Chef zu sprechen, weil der hat gerade Ruhe, ich habe gerade Ruhe, Temperament ist ziemlich weit unten. Das ist jetzt der Tag und morgen ist vielleicht schon wieder vorbei. Vielleicht sollte ich heute einen Arzt anrufen, heute mich um eine Kur kümmern, heute mal zu jemandem gehen und sagen, bete für mich, weil jetzt gerade ist mir das so bewusst, dass ich es tun sollte. Vielleicht sollte ich mich heute zur Taufe melden, weil sonst tue ich es nie. Ja. Ich glaube, es gibt so Situationen, da hat jemand 10-mal im Leben immer wieder das Gefühl gehabt, ich glaube, ich sollte einen Arzt anrufen. Und irgendwann kommt dieser Kairos wieder und man hat gar nicht mehr die Kraft, das zu machen. Die Momente, wo Gott dir die Tür geöffnet hat, wo du irgendwas tun solltest, machen solltest, sagen solltest, die sind verstrichen und irgendwann wirst du so richtig verstockt und dann kommen ähnliche Momente wieder, aber du sagst, ach, ich habe schon so oft Nein gesagt und nie bei der Nachbarin geklingelt. Bestimmt hat die überhaupt keinen Erdbeerkuchen. Jetzt, also, heute, also, solange noch heute ist, tu, was Gott dir gezeigt hat. Zweitens, wer weise ist, der versteht, was der Wille des Herrn ist. Aha, da gibt es also auch etwas zu verstehen. Etwas, was mit Vernunft, mit Überlegen zu tun hat, mit Ringen darum oder so. Das fällt einem scheinbar auch nicht einfach so in den Schoß. Es geht hier nicht darum, irgendwelche Gebote aufzusagen. Du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nichts Falsches über einen anderen Menschen, über deinen Nächsten sagen. Das ist irgendwie das kleine Einmaleins, das können Sechsjährige aufsagen, wenn man es ihnen beibringt. Aber haben sie das verstanden? Verstehen heißt, glaube ich, einmal daran festhalten, in den verschiedenen Situationen zu verstehen, was es jetzt heißt, in der Liebe zu bleiben, treu zu bleiben, ehrlich zu bleiben, authentisch zu sein, demütig zu sein, solidarisch zu sein. Verstehen also etwas, was ich weiß, in bestimmten Situationen durchhalten. Verstehen heißt auch hier, weiter um Weisheit ringen. Ich nenne euch drei Beispiele, drei Bibelworte, drei Erinnerungen. Einmal, Gott sagt im 1. Timotheusbrief, schreibt Paulus, Gott will, dass allen Menschen geholfen werde und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Das zweite Wort, auch 1. Timotheusbrief, Paulus ermahnt, so ermahne ich nun, dass man vor allen Dingen tue, Bitte, Gebet, Fürbitte, Danksagung für alle Menschen und für alle Obrigkeiten. Und das Dritte, Gott will, dass die Welt daran, wie wir miteinander umgehen, wir Christen, daran soll die Welt erkennen, dass wir Jesu Jünger sind. Okay. Das Verstehen heißt jetzt nicht, zu wissen, wo das steht und sich gelb anzumalen in der Bibel, sondern zu wissen, wie leben wir das denn heute? Wie leben wir das denn heute? Also, wenn jemand weiß und Weisheit hat und Rat hat, wie man heute so lebt, dass Menschen Jesus Christus kennenlernen und ihm nachfolgen, wenn jemand weiß, wie das gelingt, dass wir heute ganz zuerst aus dem Gebet leben und dass wir Liebe leben unter Christen, dass die Welt sozusagen neidisch wird und sagt, wow, wie gehen die toll miteinander um, dann haben wir verstanden, was Gottes Wille ist. Ich habe mal ein Buch gelesen über Gemeindeleitung, habe manche Bücher dazu gelesen, aber an einem kann ich mich erinnern, da heißt es, manchmal ist Gemeindeleiten denken, bis es weh tut. Weil das liegt nicht einfach so auf der Hand. Wie können wir denn die Gemeinschaft in der Gemeinde fördern? Was können wir denn tun, dass Gemeinschaft wieder wächst? Nach Corona, wenn es ein nach Corona gibt. Ja, was können wir denn tun, um zu evangelisieren in dieser Welt? Manchmal ist Gemeindeleiten denken, bis es wehtut. Manchmal ist als Christleben, ernsthaft als Christleben, akribisch zu gucken, wie will ich mein Leben gestalten, denken, bis es wehtut. Das ergibt sich nicht einfach so alles von alleine. Weisheit fällt einem nicht in den Schoß. Es muss oft errungen und erbetet werden und gehört, auch von anderen Menschen. Also, was waren die beiden Punkte, wisst ihr es noch? Also Weisheit, der kauft die Zeit aus. Und das Zweite war, was war denn das Zweite gerade? Ich weiß meine Überschrift gerade nicht mehr. Da. Und Weisheit heißt, verstehen, was der Wille des Herrn ist. Das Dritte, wer weise ist, der lässt sich vom Heiligen Geist erfüllen. Paulus hat da ein recht starkes Gegenüber gebildet. Er sagt, sauft euch nicht voll Wein, woraus ein unordentliches Wesen folgt, sondern lasst euch vom Geist erfüllen. Christen besaufen sich nicht. Also sie brauchen es zumindest nicht. Also wer Jesus zum Herrn hat, wer Gott zum Herrn hat, wer mit Gott lebt, der hat das nicht nötig. Christen trösten sich nicht mit Alkohol. Sie haben ihren Trost bei Gott. Christen sind freie Menschen, so sollte es sein. Also die geben nicht irgendetwas anderen in ihrem Leben eine solche Macht, dass sie abhängig werden. So soll es sein. So war es wahrscheinlich schon in Ephesus nicht. Denn sonst, denke ich mal, hätte Paulus das gar nicht erwähnt. Der Missbrauch von Alkohol, die Flucht in die Sucht, das ist, glaube ich, kein Phänomen der Neuzeit. Sich besaufen führt zu, so hier die Übersetzung von Luther, zu unordentlichem Wesen. Da verliert man seinen Halt. Das macht zügellos vielleicht oder auch antriebslos. Da verliert man die Kontrolle. Man kann sich selbst nicht mehr kontrollieren, man kann Beziehungen nicht mehr gestalten. Irgendwann kriegt man alles durcheinander. Trinker und Trinkerinnen werden zu Opfern von sich selbst. Sie geben ihr Leben aus der Hand in die Macht von etwas anderem. Paulus ist nicht gegen jede Art von Alkoholgenuss. Sein Mitarbeiter Timotheus schreibt, er solle um seines Magens willen hin und wieder etwas Wein trinken. Jesus hat auf der Hochzeit zu Kana aus Wasser Wein gemacht. Manche Frommen hätten es gern umgekehrt, dass er aus Wein Wasser gemacht hätte, hat er aber nicht. Das war sogar ein guter Wein, können wir bei Johannes 2 nachlesen. Auch beim Abendmahl wurde mehr als ein Schlückchen getrunken. Im 1. Korintherbrief heißt es, dass manche schon angetrunken seien. Der mögliche Missbrauch also schließt einen dankbaren Gebrauch nicht aus. Das ist in ganz vielen Dingen im Leben so. Als ich in Berlin-Tempelhof Pastor war, gab es einige Gemeindemitglieder, die haben völlig auf Alkohol verzichtet, überhaupt nicht getrunken. Wir hatten dort eine Alkoholikerarbeit, wir hatten auch in der Gemeinde Alkoholkranke, so ist die Arbeit überhaupt entstanden. Und da haben andere Christen gesagt, ich sehe, wie die leiden und kämpfen müssen und ich verzichte auch auf Alkohol, völlig. Das finde ich respektvoll, finde ich gut. Aber es ist kein Gesetz, es ist kein Gebot. Auch Paulus hier kommt da nicht dahin, oder irgendwo in der Bibel finden wir nicht, dass nun Christen deswegen oder Juden überhaupt keinen Alkohol trinken dürften. Auch andere Süchte führen dazu, dass Menschen die Kontrolle in ihrem Leben verlieren. Spielsucht, Internetsucht, Tablettensucht, Esssucht, Erfolgssucht, Arbeitssucht, Workaholics, ein Geschäft nach dem anderen, das ist das Leben. Wichtig ist mir dabei jetzt noch, dass wir das nicht vergessen, all diese Phänomene sind Krankheiten. Da sind Menschen auf irgendeine Art und Weise krank geworden. Die haben die Kontrolle verloren, die haben irgendwas abgegeben, was eigentlich in ihnen stark sein sollte, und sind ganz schwach geworden, sind Opfer irgendwie ihres eigenen Lebens, ihres Lebensstils geworden oder von einer Droge. Ich glaube, dass all diese Menschen, die irgendwie Christen, die ihre Macht abgegeben haben an irgendetwas, dass sie nicht den Zeigefinger brauchen, sondern dass sie Annahme brauchen, Liebe brauchen. Ich glaube auch, dass in wohl den meisten Süchten, vielleicht auch in allen, bin ich jetzt kein Fachmann, diese Menschen ganz selbstständig aus freiem Willen einen schweren Weg zu gehen haben, um wieder rauszukommen. Aber vielleicht müssen sie nicht alleine gehen. Dass sie Menschen haben, die an der Seite beim Auf und Ab an ihrer Seite bleiben. Alkoholsucht bleibt eine lebenslange Krankheit. Das hat man nie überwunden. Keiner, der Alkoholiker ist, kann sagen, jetzt kann ich wieder ab und zu mal ein Bier trinken. Das geht nicht, dann ist sofort wieder alles da. Was kann man tun, wenn man eine Sucht aufgebaut hat? In Berlin-Tempelhof hatten wir Suchtgruppen für Alkoholiker, auch für Angehörige von Alkoholikern. Wie sollen die sich verhalten? Auch Co-Abhängige, die durch ihr Verhalten die Sucht des anderen Familienmitglieds unterstützen. Ich habe da mal gefragt, was macht ihr da so in diesen Gruppen? Ich war auch zweimal in so einer Gruppe, da ist ein Gemeindemitglieder gestorben, die rückfällig geworden waren, die aber so schwer alkoholkrank waren, dass sie den Rückfall nicht überlebt haben. Da war ich auch als Gast mal in so einer Gruppe. Was macht ihr da so? Und da haben die gesagt, wir reden. Wir reden, wirklich. Wir reden offen miteinander. Was sollen wir da sonst machen? Die Menschen verstecken sich nicht mehr. Wir reden darüber. Mit der Grundentscheidung, ich will frei werden. Mit dieser Hoffnung, ich kann frei werden. Da gibt es andere, die sind frei geworden. Das Erste, glaube ich, wenn du süchtig bist, weiß ja nicht, wen das heute Morgen betreffen könnte. Ja? Das Erste ist, bring es ans Licht. Vertrau dich jemandem an. Rede darüber. Es gibt, glaube ich, es ist sicher, es gibt keine Sucht, wo du denken müsstest, das bin wohl nur ich, das glaubst du nur. Vertraue dich an, und von dem, was ich in Tempelhof erlebt habe in Berlin, würde ich sagen, und suche eine Selbsthilfegruppe. Menschen, die was Ähnliches durchgemacht haben oder durchmachen, können in so vielen Bereichen anderen ganz anders helfen, als Leute, die daneben stehen, mit aller Liebe es letzten Endes nicht nachvollziehen können. Das ist nicht unchristlich, wenn man sich Hilfe sucht. Das ist weise. Und Christen sind nicht unweise. Am Ende des Abschnittes nun sagt Paulus noch etwas, wie wir nun vom Heiligen Geist erfüllt werden. Das finde ich ja interessant. Da könnte man so eine Umfrage mal machen, was ihr so sagen würdet, so ein Flipchart hier vorne. Wie werde ich vom Heiligen Geist erfüllt? Paulus bietet hier was an. Wir sollen singen. Ha, dann haben wir alle weniger Heiliger Geist das letzte Jahr gehabt, würde ich sagen, ja, als sonst. Wir sollen singen. Wir sollen Gott loben, gemeinsam Gott bekennen, mit Noten und Gesang. Grammatisch, vom griechischen Satz her, sind hier zweierlei Übersetzungen möglich, tatsächlich. Das eine wäre, weil ihr vom Geist Gottes erfüllt seid, darum singt und lobt seinen Namen, erbaut euch gegenseitig mit Psalmen. Oder, so kann man es auch übersetzen, lasst euch erfüllen vom Heiligen Geist, indem ihr singt, gemeinsam Gott anbetet, euch gegenseitig mit geistlichen Liedern erbaut. Vielleicht stimmt auch sogar beides. Ich denke, wenn wir Gottesdienste feiern können, in denen wir singen können, dann ist das so. Dann kommen Menschen zusammen, in denen Gott wohnt. Und darum wollen die singen und wollen die Gott loben, wollen ihn preisen, gemeinsam, laut, sich gegenseitig unterstützen. Und das andere stimmt auch. Dann singt man gemeinsam und lobt Gott und guckt zu ihm und wird neu mit Heiligem Geist erfüllt. So, ich lese nochmal den Text oder etwas abgekürzt. So achtet also sorgfältig darauf, dass ihr euer Leben als weise führt und nicht als unweise. Kauft die Zeit aus, denn es ist böse Zeit. Versteht, was der Wille des Herrn ist. Sauft euch nicht voll Wein, sondern lasst euch vom Geist erfüllen. Ermuntert einander mit Psalmen und Lobgesängen. Dankt dem Vater alle Zeit für alles im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Amen.
Und das war der Gottesdienst am Mönchberg.